Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen recht schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf der Leipziger Buchmesse, auf der Leseinsel für junge Verlage. Mein Name ist Klaus Schikowski und ich bin vom Carlsen Verlag. Und wir möchten heute jetzt hier über eine Graphic Novel reden. Und zwar über den Band Gilgamesch, eine Bildergeschichte, die die alte Mythologie Gilgamesch bebildert. Und ich begrüße auch ganz herzlich den Zeichner und Autoren Jens Hader, der schon seit vielen Jahren im Geschäft ist, hat begonnen an der Kunsthochschule Weißensee zu studieren, dort seine Liebe für Bildergeschichten entdeckt und vor allen Dingen für Comics, ist dort auch mit einer Gruppe zusammengekommen, andere interessierte Zeichner, Marvel war beispielsweise dabei, Uli Lust war dabei, Tim Dinter war dabei, alles Künstler, die heutzutage auch eigene Graphic Novels machen. Und diese Gruppe hatte sich vorgenommen, den Comic in Deutschland nach vorne zu bringen und hat kleinere Anthologien gemacht, kleinere Reisen gemacht, Reisereportagen gemacht und daraus erwuchs dann auch der Wunsch, irgendwann eigene Werke zu machen. Und das erste große eigene Werk, was Jens Hader gemacht hat, war damals Leviathan, eine Geschichte über einen Walfang. Die ist gar nicht erst in Deutschland erschienen, diese Geschichte, sondern ist direkt in Frankreich erschienen und das zeigt auch ein wenig den Stellenwert, den die Comics haben, hier in Deutschland nicht so sehr, in Frankreich immer noch, so dass es für viele Zeichner auch interessant ist, direkt in Frankreich zu veröffentlichen. Jens Hader kann so ein bisschen als Archäologe auch gesehen werden, weil kurz nach Leviathan startete er seine große Weltentrilogie mit Alpha und erzählte dort die Geschichte vom Urknall bis zu den ersten Humanoiden. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein berauschendes Erlebnis, weil Jens Hader sich an der Kulturgeschichte und an der Bildgeschichte der ganzen Welt abarbeitet, auch ein Stück weit. Beta 1 ist mittlerweile erschienen. Beta 1 erzählt die Geschichte von den ersten Humanoiden bis zum Beginn der Zeitrechnung. Beta 2 wird erscheinen in den nächsten Jahren. Dort wird das weitergetrieben bis in die Gegenwart. Und dann wird es noch einen Band Gamma geben, der unsere Impressionen von der Zukunft zeigen soll. Er wird quasi die Science Fiction abklopfen. Als ich eben gesagt habe, du seist ein Archäologe, meinte ich natürlich damit besonders Alpha, wo du dich halt in die Frühzeit zurückbegeben hast. Und nun hast du mit Gilgamesch quasi ein Band gemacht, wo du dich ein wenig ausruhst von dieser Weltenchronik. Inwieweit kam das Interesse an Gilgamesch, als du an den alten Mythologien für Alpha gearbeitet hast?
Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Interesse an dem Epos war schon seit Studienzeiten in mir, also schwelte es so vor sich hin. Ich habe vor 20 Jahren das Epos gelesen und während der Kulturgeschichtsvorlesung haben wir das behandelt und dann wusste ich immer oder habe im Hinterkopf behalten, ich will das mal irgendwie ausführen, also mich dem zeichnerisch stellen. Und nach Beta 1 war es nach so fast 10 Jahren Arbeit an der Trilogie jetzt mal für mich an der Zeit, eine Pause einzulegen. Und die habe ich dann mit dem Epos gefüllt oder verbracht. Insbesondere als ich das Aufblühen der ersten Staaten in Mesopotamien zeichnete, habe ich viele sumerische oder babylonische Reliefs oder Rollsiegel einbezogen und adaptiert innerhalb Betas. Und da stieg der Wunsch nochmal mächtig auf, dass wenn ich jetzt eine Pause einlege zwischen den Teilen, dass ich dann genau dieses verfolgen will. Also in der Bildsprache mich ausdrücken oder austoben. Und dann, was liegt näher als dieses Epos, die älteste Geschichte, die älteste verschriftlichte Geschichte der Menschheit, zu visualisieren oder umzusetzen.
Das Besondere an dem Band ist ja gerade auch die Umsetzung, denn du hast dich jetzt nicht an klassischen Comic-Panels orientiert, sondern du hast halt auch versucht, diese alten Reliefs, auf denen diese Geschichte auch schon nacherzählt wurde, nachzuempfinden. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie die Herangehensweise war, dass du irgendwann gedacht hast, ja, ich mache jetzt quasi einen Relief-Comic?
Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass wir jetzt nicht so lupenrein immer zu den angesprochenen Themen die Bilder zeigen können. Wir haben eine Präsentation vorbereitet, die ist jetzt aber ein bisschen holprig, weil ich jetzt immer der Claudia von Kaasen Zeichen geben muss. Also vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen vorklicken, dass man mal das Cover jetzt in seiner Gänze sieht, Vorder- und Rückseite. Wobei so als kleiner Sonderfall nicht der Namensgeber vorne zu sehen ist, sondern sein Partner Enkidu, der Gilgamesch von den Göttern zur Seite gestellt wird. Dann im weiteren Verlauf sieht man, dass die Einstiegssequenz so wie aus den Tontafeln dann eben in Selbstermächtigung als Comiczeichner ich dann die Panels forme und dann einsteige in die Region und dann erstmal Uruk vorstelle, die damals größte Stadt im Orient und eine der größten der Welt. Verortet in Mesopotamien eben, zwischen den beiden großen Strömen Euphrat und Tigris. Und wenn man heute sich der Gegend nähert, also in Google Earth bietet sich das so dar, es ist eigentlich ziemlich eine Wüstenei und da sieht man dann aber, das sind diese großen Überreste der Ziggurate, das war das Ziggurat von Uruk, heute als Weißer Berg bekannt, also so hat Wind und Wetter das über die Jahrtausende zernagt und das hat dann aber immer die Aufmerksamkeit von erstmal Hobbyforschern und dann später auch wirklich Archäologen und auch nachdem sich die wissenschaftliche Ausrichtung manifestierte, die Assyrologie. Die Assyrologen haben dann angefangen, Ausgrabungen zu machen. Und da fand man dann zuhauf Keilschrifttafeln. Hier sieht man mal eine Visualisierung, wie das ungefähr vor 4 oder 4.500 Jahren in der Zeit, in der das Epos angesiedelt ist, wie das damals ausgesehen haben könnte. Und jetzt sieht man mal einen Überrest vom Gilgamesch-Epos, eine der 12 Tafeln, mehr oder weniger bruchstückhaft, wobei mit jedem neuen Fund werden die Lücken weiter geschlossen. Und dann in Folgebildern. Es ist nicht Gilgamesch, das ist ein Held einfach, der einen jungen Löwen erbeutet hat, aber das wird immer so genommen als Visualisierung der Person. Ich habe das auch mit einfließen lassen in meine Zeichnung. Nochmal eine nahe Ansicht. Und jetzt sieht man schon einige Panels aus dem Buch. Also ich habe mich in der Farbigkeit dann auch an den Artefakten gehalten, dass es eben auch so ein Eindruck dadurch gewahrt bleibt. Habe auch Unebenheiten oder Risse teilweise versucht zu simulieren. Ich wollte so nah wie möglich an den Fundstücken sein, diese Wirkung eben übernehmen, damit das eben den Eindruck erweckt, als ob ein sumerischer Reliefschneider vor 4 oder 4.500 Jahren sich an die Arbeit gemacht hätte, wenn er denn wüsste, was ein Comic ist, was damals natürlich noch weit weg war von den künstlerischen Möglichkeiten.
Als du das gemacht hast, oder die Idee sich dann ausgereift hatte, dass du reliefähnlich arbeiten möchtest, welche Vorteile hat das gebracht oder welche Nachteile? War es danach leichter, als du diese Form gefunden hattest, oder hat das eigentlich dann erst begann die Schwierigkeit dann erst, weil du dir halt so eine starke formale Einschränkung quasi auferlegt hast?
Na, es war ein Korsett aus bildnerischer Sicht. Also ich mir wurden viele Entscheidungen natürlich abgenommen, gewisse Arten Blickführung oder Perspektive brauchte ich mich nicht mit abgeben, wie man jetzt, wie das aussehen würde, wenn jemand durch Uruk läuft. Das ist immer eine große Herausforderung, zumindest für mich, so architektonische Fluchten zu konstruieren. Also da konnte ich mich immer klar auf die Seiten- oder Frontalperspektive beschränken, aber merkte dann auch besonders bei etwas aktionslastigeren Szenen wie der Kampf gegen den Zedernwaldhüter Shumbawa oder später gegen andere Dämonen oder Riesen. Es gibt auch gewisse Personen, die das heute noch für sich in Anspruch nehmen dürfen oder können und wie man diese Macht dann eben zum Guten verwendet. Man kann eine Stadt bauen oder seinem Volk also auch ein Stück dienen oder Entscheidungen treffen, die für das Gemeinwesen so progressiv oder fruchtbar sind, oder man kann die Untertanen knechten, so wie er das machte, zu so großen Baumaßnahmen zwingen und ihnen keine Atempause lassen und diese Position ist dann eben in dem Missbrauch zu hinterfragen und das trifft damals wie heute auch zu. Und heute gibt es diverse Möglichkeiten, so jemanden zu stürzen, und damals hatten die Einwohner das nicht, aber innerhalb des Epos war dieser Kniff, dass sie sich beschweren bei den Göttern und die Götter dann dafür sorgen, dass Gilgamesch auf den Boden der Tatsachen geholt wird oder gebrochen wird oder ihm klargemacht wird, dass es noch andere Dinge gibt im Leben, die wichtig sind als Reichtum und wer hat die dicksten Stadtmauern. Also Uruk war dafür bekannt, dass es die größte Stadtmauer zu der Zeit hatte, und niemand fragt nach den 4000 Leuten, die das erbaut haben, sondern es ist heute Gilgameschs Verdienst, so wie auch die Pharaonen den Bau der Pyramiden für sich beanspruchen können. Und das ist halt das Perverse, dass es immer nur an dem festgemacht wird, der in der Position ist, den Befehl dafür zu erteilen. Und alle anderen, über die wird der Mantel der Vergessenheit dann eben gelegt. Ja, und die Bedeutung des Epos ist eben nicht nur das, sondern auch, dass es die erste Heldensage ist im Grunde genommen und alle weiteren sich immer daran messen müssen oder darauf beziehen oder Dinge daraus weiterentwickelt oder verändert oder adaptiert wurden. Also der Herkuleskult geht eindeutig auf Gilgamesch zurück, und das lässt sich weiterverfolgen über die Odyssee und über Abenteuergeschichten oder Märchen aus dem Mittelalter. Also Sindbad basiert zum Teil darauf, und das kann man fortführen bis zu den Superhelden des 20. Jahrhunderts. Das war auch für mich so ein Punkt, der die Faszination auslöste. Ich bin zwar nicht Superhelden sozialisiert, aber da das dann doch wieder so ein Brückenschlag war zum Comic, dass also gewisse Ausprägungen des Comics heute wiederum in einer eindeutigen Abfolge sich auf den Epos von Gilgamesch zurückführen lassen, und dass auch diese Reliefs teilweise schon fast wie Comics sich lesen lassen, weil das auch noch in sehr großer Zahl für Analphabeten eben bebildert werden musste, die Heldentaten oder die Schlachten, die damals eben von Bedeutung waren. Und dann wurden eben viele Ausprägungen, die wir eben heute als Comiczeichner und Illustratoren noch zu nutzen wissen, die wurden damals eben zugrunde gelegt, auch wenn aus ganz anderen Beweggründen, um eben Leuten, die nicht des Lesens und Schreibens kundig waren, gewisse Aspekte des kulturellen Zusammenlebens da irgendwie zu transportieren.
Die Geschichte von Gilgamesch ist ja auch die Geschichte des Widerparts Enkidu. Du hast ihn eben kurz erwähnt. Enkidu wird erschaffen von den Göttern, um Gilgamesch auch ein Stück weit zu erden wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er so ein Naturbursche ist, dem so entgegengestellt wird und dann zum Freund von Gilgamesch wird, wodurch Gilgamesch wieder menschlicher wird. Hast du in dieser Beziehung dieser Figuren auch etwas gesehen, wo du sagen würdest, ja, dieses Zurückzuholen zur Menschlichkeit, das ist auch etwas, was ich ausdrücken möchte mit dem Band?
Ja, ich wollte das nicht explizit jetzt, das war jetzt kein Beweggrund für mich, aber das war so eine schöne Erkenntnis während der Arbeit, dass das so einen großen Stellenwert dann bekommt innerhalb der Erzählung im letzten Drittel vielleicht. Ist auch so eine, ja, wie Binsenweisheit, aber dass sich bis heute durchzieht, eben dass persönliche Beziehungen und Freundschaft und was gemeinsam angehen können, so viel wichtiger ist, als einfach nur über irgendwas bestimmen oder befinden, wie er als König von Uruk am Anfang agieren konnte. Das hat eigentlich gar keine Bedeutung mehr, sondern dann ist diese Freundschaft im Zentrum. Und als er seinen Freund verliert, weil er von den Göttern dazu bestimmt wird, dann elendig zu verrotten, mehr oder weniger, also über Tage hinweg, muss man dem beiwohnen, wie er mehr und mehr zum Skelett wird und dann am Ende auch in das Totenreich eingeht. Also das ist für Gilgamesch der größte Schlag, den er sich vorstellen konnte. Und daran hat er dann zu kauen oder knabbern. Bis zum Ende der Geschichte ist er dann auf der Suche nach einem Mittel gegen die Sterblichkeit, also das Kraut, ein Kraut der Unsterblichkeit oder für die Unsterblichkeit ist er im Begriff zu suchen. Er findet es auch, aber verliert es dann wiederum an eine Schlange in einem Moment der Unaufmerksamkeit und am Ende kehrt er dann wieder nach Uruk zurück und ist im besten Falle vielleicht geläutert. Also das Epos endet da. Man muss sich dann als Leser selber denken, ob er jetzt irgendwie was anders macht in seiner Regentschaft oder so weiter wie zuvor.
Du forderst deinen Leser natürlich auch ganz schön, indem du halt sagst, ich möchte das sprachlich auch nicht neu erzählen zu meinen Bildern, sondern ich möchte es auch sprachlich so halten, wie ich es kennengelernt habe, nämlich ein wenig altertümlich. Kannst du ein bisschen erzählen über die verschiedenen Übersetzungen, über die verschiedenen Herangehensweisen und warum du dich gerade entschieden hast, eine Übersetzung zu nehmen, die jetzt wie alt ist?
Ja, Der Haupttext basiert auf den 30er Jahren, eine Übersetzung von einem Albert Schott. Und dann habe ich hinzugezogen eine neue Übersetzung aus den 60er Jahren von einem Hartmut Schmökel. Und das immer noch abgeglichen mit einer aus den Nullerjahren, aus dem Jahr 2005, von einem Raul Schrott. Also Schrott, Schmökel, man merkt schon, es ist eine konzeptuelle Klammer. Ich habe nur Übersetzer mit S genommen, das war reiner Zufall. Aber ich habe das Epos wirklich in einer altbackenen Übersetzung eben aus dem 20. Jahrhundert kennengelernt. Wie mir einer der Neuübersetzer versicherte, haben die Übersetzer damals auch wirklich extra Wert drauf gelegt, hölzerne oder gestrig klingende Formulierungen zu verwenden, um diesen Zauber der Antike, also die vielen tausend Jahre, die dazwischen liegen, um das dann noch mit rein zu formulieren. Und er hielt das für unangemessen und hat es modernisiert bzw. extrem verschlankt oder in die Alltagssprache hinübergeholt. Ich finde das als unangemessen, weil man weiß eben nicht, wie die Leute damals sprachen. Man kann aber annehmen, dass so ein Stoff nicht im Alltagssprech transportiert wurde. Das wurde auch vorgetragen und es war auch ein Text, an dem die Schüler Keilschrift erlernten. Also es hatte immer schon einen besonderen Stellenwert. Es war nicht einfach so wie so Smalltalk oder eine Geschichte, die man sich im Vorübergehen erzählt. Deswegen glaube ich, es verdient schon eine besondere Sprache. Und dass die jetzt sehr schwierig über die Lippen geht, gerade für heutige Leser noch mal mehr nach einem halben Jahrhundert, weiß ich. Und habe das aber auch nicht als Problem angesehen, sondern es verlangsamt den Lesefluss. Man muss sich nochmal den Formulierungen genauer stellen. Was meint das jetzt? Und besonders in Verbindung mit meinen Bildern entsteht daraus eine eigene Atmosphäre. Und wenn man sich dem öffnet und das zulässt, dann hat man auch einen Mehrwert davon. Aber ich weiß auch von vielen, dass sie sagten so, ich habe die Bilder mir angeschaut, aber der Text ist sehr, sehr spröde und ich kann das dann auch nachvollziehen, dass das so ist. Aber mir war es wert, diesen Reiz, diesen Zauber, so wie ich das Epos kennengelernt habe, das eben nicht rauszukürzen, indem ich den Text modernisiere.
Im Grunde genommen ist es ein weiterer Beweis, zu was die Bildsprache im Comic oder was alles möglich ist, im Comic zu erzählen. Und ich persönlich finde, dass es wirklich den Leser fordert, wie du richtig sagst, aber der Leser auch sehr, sehr gewinnbringende Erkenntnisse mit rauszieht. Du hast vor allen Dingen in deinem sehr ausführlichen Nachwort hast du noch sehr, sehr viele Querverweise gehabt. Ich weiß, dass wir uns dann darüber unterhalten haben, ob wir den Robert Trump, ob wir Trump drin lassen oder nicht. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen davon, was du so empfunden hast, was die Modernisierung dieser die Moderne dieser Geschichte angeht, weil du hast da so viele Querverweise aufgemacht. Das waren ja nicht nur die Superhelden. Ja. Das war ja Donald Trump auch und
Trump und Kim Jong-un zum Beispiel, genau. Die heute so als größte Despoten und auch in ihrem Umgang mit dem anderen Geschlecht, also extrem widerlich in den Medien immer behandelt werden. Und so war das bei Gilgamesch damals, dass er das Recht auf die erste Nacht hatte. Also jedes Paar in Uruk, jede Braut, die für die Hochzeitsnacht sich schmückte. Also vorhin waren ein paar Panels zu sehen, wie die da von so Priestern dann auf die Nacht vorbereitet wurde. Und dann, wenn es denn jetzt so weit war, kam nicht der Bräutigam in den Raum, sondern wenn Gilgamesch gerade Lust drauf hatte, dann hatte er das Recht. Ich habe das auch später dann im Gespräch mit Kollegen gehört, dass das selbst im Mittelalter noch an Fürstenhöfen durchaus üblich war. Und wenn wir wissen, wie Trump sich über den Umgang mit Frauen äußert oder was Kim Jong-un sich dazu führen lässt, wenn es irgendwie gerade mal ihm in den Kram passt, dann ist das nicht so weit weg voneinander. Und eine andere Brückenschlag zu heute war für mich stets das Schauen der Nachrichtenabends, wenn die Idioten des IS wieder irgendeine Altertumsstätte oder ein Museum oder eine dieser Orte überfallen hatte oder in Besitz gebracht, und das Erste, was sie machen mussten, war, die Altertümer mit Presslufthämmern zu zerschlagen oder von den Sockeln zu stürzen und die Museen zu plündern. Und das zeigte für mich auch, was das für eine Bedeutung immer noch hat, dass man Kulturgüter eben schützt oder rechtzeitig außer Landes bringt oder sich zumindest der Vergänglichkeit bewusst ist. Also es kann auch immer möglich sein, dass irgendeine radikale Sekte plötzlich sich zum Ziel setzt, die Pyramiden zu sprengen oder irgendwas anderes zu vernichten. Also das kann Jahrtausende alt sein und noch so wertvoll und noch so auf sicherem Grund gebaut. Es gibt immer noch jemand, der so idiotisch ist, das nicht nur zu hinterfragen, sondern auch wirklich auszuradieren, wenn es nicht in seiner Ideologie passt. Und das wurde mir so schlagartig bewusst, als ich eben zum Beispiel solche Lamassus, diese mächtigen geflügelten Torwärter zeichnete und da mühsam mir die Abbildung zusammensuchte, und dann ein paar Tage später sehe ich das abends in den Hauptnachrichten, wie die gerade zerstört wurden. Das war eine sehr unmittelbare Begebenheit, also wie sich ein deutscher Zeichner anfangs des 21. Jahrhunderts in die sumerische Kultur versucht reinzuarbeiten, währenddessen die Nachfahren so direkt kann man es vielleicht nicht sagen, aber Leute, die in dem Kulturkreis heute leben, sich dessen entledigen oder das als Haram oder als nicht in ihr Weltbild passend vernichten. Das war ziemlich krass.
Insgesamt ist die Geschichte von Gilgamesch durch Brüche gekennzeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es nämlich eben gesehen, anhand der Tontafel, die wirklich bruchstückhaft gefunden wird, so dass uns ganze Inhalte fehlen eigentlich. An sich haben wir Leerstellen in der Geschichte von Gilgamesch. Und du hast auch versucht, diese Leerstellen umzusetzen im Band. Also es gibt ja Sachen, Gilgamesch stirbt und am Ende ist er plötzlich wieder da und keiner weiß eigentlich wieso, und wir wissen einfach nicht, was in der Zwischenzeit
Enkidu stirbt. Enkidu, Entschuldigung. Ja. Das ist aber wirklich einfach eine Hinzufügung späterer Jahrhunderte. Das waren ursprünglich 11 Tafeln und in einer späteren, also die ersten Niederschriften waren ja noch Keilschrift und in sumerischer Autorenschaft, und später wurde in der akkadischen Fassung gefunden in einer Bibliothek in Ninive, deswegen heißt es die ninevitische Fassung, da wurde eine 12. Tontafel noch mit hinzugefügt. Also so, man nimmt an, dass das Epos auf dutzenden Schultern ruht, also wie auch das Alte Testament von vielen Leuten zusammengeschrieben wurde, und dass aus vielen kürzeren epischen Geschichten überhaupt erstmal dieses Konstrukt geformt wurde. Und die 12. Tafel wurde Jahrhunderte später hinzugefügt. Und ich habe die dann auch so ein bisschen abgelöst vom eigentlichen Hergang der Geschichte auch am Ende belassen. Das ist nochmal wie so eine Art Rückschau, dass Enkidu, obwohl er schon vor Dutzenden Seiten eben gestorben ist, dann Gilgamesch wieder erscheint und ihm Fragen beantwortet, wie das wohl in der Unterwelt oder im Totenreich wäre. Wie wird dort umgegangen mit der alleinerziehenden Frau oder mit dem brutalen Vater, der seine Kinder irgendwie knechtete? Also es wird minutiös oder sehr fast kleinkariert, wird jede Art der Existenz durchgesprochen, wie mit dem oder der verfahren ist. Das fand ich sehr erhellend und auch irgendwie sympathisch, dass die Denkweise der Leute dann doch wieder uns näher rückt. Also dass sie sich auch mit so ganz kleinen, teilweise juristischen Streitereien oder Alltagsbegebenheiten herumgeschlagen haben. Es war nicht immer nur Ziggurate bauen und irgendwelche Länder erobern. Also es war eben ganz viel, was auch heute das Miteinander bestimmt. Also von diesen Bergen an Keilschrifttafeln, die man fand, diese vielen tausend Bruchstücke, also der weitaus größte Teil, wahrscheinlich über 90%, sind Steuererklärungen und Rechnungen und irgendwelche Übungsabschriften von Schülern, und teilweise wurden sogar Liebesbriefe gefunden, und selbst das älteste Bierrezept der Welt ist aus Uruk von einer Tontafel überliefert, und das zeigt mal so die Bandbreite dessen, was die Leute damals beschäftigte und was sich auch bis heute überliefert hat. Also es sind nicht mal nur diese großen heroischen Sagen und die Denkmäler oder die Skulpturen, sondern das spielt auch immer mit rein, bloß ist es unsichtbarer. Und ich konnte es jetzt auch nur zu kleinen Teilen mit einbauen, dass ich dann eben auch einfache Leute zeigte oder Handwerkszeug oder die Schmiede oder die Arbeiter, die da an der Stadtmauer bauen. Also es ist als Hintergrundfolie immer vorhanden, aber ich habe mich dann schon auf den eigentlichen Text konzentriert und den so wortgetreu wie möglich eingearbeitet in meine Erzählung.
Bist du jetzt das Altertum leid und machst gerade was Topmodernes, damit du dich zeichnerisch ein bisschen abwechseln kannst? Gehst du wieder zurück ins Altertum? An welchen Projekten arbeitest du gerade?
Ja, topmodern. Ich bin gerade im Jahr 1 oder in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in Beta 2. Das ist schon mal sehr nah dran an heute. Ich bekomme Zeichen, dass wir jetzt am Ende der Zeit sind. Deswegen möchte ich mit den Worten schließen. Aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, eine schöne Messe
vielen
noch.
Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.